ARD.
Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Teil 4. Wenn ihr die ersten drei noch nicht gehört habt, fangt gern damit an. Alle Folgen zu diesem Fall findet ihr in der ARD-Audiothek.
Wir starten diese Folge in Italien. Es gibt da dieses kleine Hafenstädtchen, Castellammare di Stabia. Das liegt am Golf von Neapel. 60.000 Einwohner, ein bisschen Schifffahrt, ein bisschen Fischerei, eine kleine Strandpromenade. Und von der Stadt aus schaut man auf die grünen Hänge des Monte Latari.
Der Reiseführer empfiehlt die zwei antiken römischen Ruinen in Castellammare di Stabia. Aber eigentlich ist hier vor allem die Nähe zur Ausgrabungsstätte von Pompeji spannend.
Und unter den Söhnen und Töchtern der Stadt sind vor allem bekannte Fußballtorhüter zu finden. Gianluigi Donnarumma zum Beispiel, italienischer Nationaltorhüter, und 2025 hat er mit Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Insgesamt muss man aber sagen, Castellammare di Stabia ist keine besonders auffällige Stadt.
Und es gibt dort zwei Menschen, die versuchen, besonders unauffällig zu leben. Aber sie und ihre Familie haben ein Geheimnis.
Es sind die Eltern von Raffaele Imperiale, ein Mafia-Boss des Amato-Clans, der italienischen Camorra.
Im September 2016 ist es vorbei mit dem beschaulichen Leben im Verborgenen. Gegen Mitternacht klingeln mehrere Beamte der Polizei an der Tür von Familie Imperiale.
Es ist keine dieser Durchsuchungen, wo mit Sturmhauben die Tür eingetreten wird. Es ist ein kleines Team der Guardia di Finanza, einer Spezialeinheit der italienischen Polizei für Wirtschaftskriminalität.
Die Beamtinnen und Beamten durchsuchen das weiträumige Haus und stoßen auf eine Geheimtür. Die ist hinter einem Spiegel verborgen und sie führt zu einem kleinen Raum. Und in diesem Raum schmale Pakete in weiße Baumwolltücher gewickelt.
Als die Beamten die Pakete auswickeln, entdecken sie zwei Bilder. Das eine zeigt einen Strand mit einem kleinen Boot, das andere eine Kirche. Es sind die zwei Gemälde, nach denen seit 14 Jahren weltweit gefahndet wird, seit sie 2002 aus dem Van Gogh-Museum in Amsterdam gestohlen wurden. Das ist Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia, Teil 4. Mein Name ist Torben Steenbock.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Hi, liebe Kunstverbrechen-Community. Willkommen zum Finale unseres Falls zum Van Gogh-Raub aus dem Jahr 2002.
Und ihr habt es schon gehört, 14 Jahre, nachdem die beiden Kunstwerke auf spektakuläre Weise aus dem Van Gogh-Museum gestohlen wurden, tauchen sie in einem Geheimversteck in Italien wieder auf.
In den letzten drei Folgen haben wir die Spur der Diebe Occhi und Hank verfolgt, die beide schließlich 2003 festgenommen wurden. Die Gemälde waren da aber schon an den Mafia-Boss Raffaele Imperiale verkauft.
Und in dieser Folge wollen wir jetzt das Rätsel lösen, wie die italienischen Behörden Imperiale auf die Schliche gekommen sind.
Außerdem nehme ich euch nochmal mit an den Tatort in Amsterdam zu einem Wiedersehen mit den beiden gestohlenen Bildern.
Wir sprechen über den Van Gogh-Hype am Kunstmarkt.
Und wir erfahren, wie das Leben eines der beiden Diebe des Van Gogh-Einbruchs heute aussieht. Wird also ein spannendes Finale. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lenore, wie viel kostet ein Gramm Kokain?
Will ich absolut überfragen, kann ich nicht sagen. Ich kann dir sagen, was eine Druckgrafik von Kirchner oder Nolde kostet, aber so für Straßenpreise bei Kokain bist du eindeutig zuständig.
Als rasender Reporter, genau. Aber komm, rat mal. Ein Gramm Koks.
40 Euro. Oh Gott, bin ich ganz schlecht?
Nee, aber du bist sehr günstig unterwegs. Okay. Bestimmt verschnittener Stoff. Nein, also es sind meistens so zwischen 50 und 80 oder 70 und 90 Euro, je nachdem, bei welcher Quelle man jetzt auch nachguckt. Mhm. Und zur Einordnung, aus einem Gramm Kokain kann man ungefähr 15 Lines legen. Das macht dann über den Daumen gepeilt 5 Euro pro Line.
Also bei allem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, den wir hier haben, ich würde das jetzt bitte nicht vertiefen wollen.
Ja, pass auf, ich unterfütter das Ganze noch mal ein bisschen. Also meine Quellen waren in diesem Fall das Bundeskriminalamt und der Zoll. Die aktuellen Zahlen, was den Gesamtumsatz angeht, sind aus dem Jahr 2023. Und zwar wurden in dem Jahr 43 Tonnen Kokain in Deutschland sichergestellt. 2017 waren es noch 8.
Okay, das ist ja mal ein rasanter Anstieg. Und ich habe jetzt auch eine Ahnung, in welche Richtung das jetzt hier weitergeht.
Hier nochmal ein paar weitere Kokainfakten für euch. Die Lieferungen nach Europa nehmen im Sommer während der Festivalzeit zu. Der Konsum ist laut Abwasseruntersuchungen des BKA aber rund um Weihnachten am höchsten. Der Verkaufswert, mal für den ganzen EU-Markt gerechnet, lag 2020 laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zwischen 8 und 11 Milliarden Euro. Wobei da die Zahlen sicher, genau wie in Deutschland im Einzelnen, gestiegen sein werden. Der Zoll geht gleichzeitig davon aus, dass nur 10% des importierten Kokains beschlagnahmt werden. Es kommen also 90% durch. Und somit könnten die Umsätze nochmal um ein Vielfaches höher sein.
Und sag mal was zur Gewinnmarge?
Ja, die Gewinnmarge, die ist nach wie vor riesig. Also wenn man direkt bei den Produzenten, beispielsweise in Südamerika, einkauft, dann sind das laut einer italienischen Staatsanwältin, auf die wir gleich zu sprechen kommen, gerne mal Einkaufspreise von 10.000 Euro pro Kilo, inklusive Transport, Schmiergeld und so weiter. Und der Verkaufspreis liegt dann bei 30.000 bis 40.000 Euro. Also ein irrer Gewinn, der dann zu Teilen wieder in den Kokainhandel investiert wird, aber auch in legale Märkte, weshalb die Mafia langsam aber sicher auch hier in Deutschland den Rechtsstaat unterwandern kann.
Oh, jetzt einmal Luft holen, Tom. Du hast dich da so tief eingearbeitet.
Ja. Deshalb investiert die italienische Polizei auch sehr viel Geld und viele Ressourcen in die Überwachung von möglichen Mitgliedern der Mafia-Clans. Wie zum Beispiel bei den Amato Pagano-Brüdern, deren Clan zur neapolitanischen Camorra gehört.
Jetzt haben wir also den inhaltlichen Bogen, denn um zu verstehen, wie die italienischen Behörden an die gestohlenen Van Goghs gekommen sind, müssen wir uns deren Kampf gegen den Drogenhandel etwas genauer angucken.
Exakt. Wir beziehen uns dabei jetzt vor allem auf Aussagen der italienischen Anti-Mafia-Staatsanwältin Vincenza Marra, die uns vorliegen. Gemeinsam mit der Guardia di Finanza nimmt Marra Mitte der 2000er Jahre die Amato-Brüder ins Visier. Die hatten innerhalb weniger Jahre in Neapel den Kokainhandel übernommen. Das Problem, niemand wusste, woher das Kokain kam.
Also mussten die Beamten herausfinden, wo die Drogen gelagert werden. Wenn sie so ein Versteck gefunden haben, wurde es nicht hochgenommen, sondern verwanzt, um irgendwie an Infos zu den Bossen zu kommen.
In den Jahren 2007 und 2008 tauchte bei diesen Abhöraktionen dann immer wieder der Name der Verwandte auf. Es wurde klar, die Bosse des Clans besuchten den Verwandten regelmäßig. Es ging um Drogen und er lebte in Holland.
Aber erst im Juni 2010 gelingt es Staatsanwältin Marra, einen Informanten im engeren Kreis des Amato-Clans zu rekrutieren. Der behauptet, er habe den Verwandten in Spanien getroffen. Sie und ihre Kollegen legen ihm ein Fotoalbum vor und er identifiziert zwei Personen, Mario Cerona und eine unbekannte Person, die der Verwandte sein soll.
Ab jetzt hängen sich die ErmittlerInnen dicht an Cerona. Glücklicherweise gehört der zu der Sorte Mafiosi, die ihren Reichtum auch zeigen wollen. Er protzt viel, er lädt viele Menschen ins Restaurant ein, er handelt mit teuren Autos und fährt mit denen auch herum. Von unauffälligem Agieren hinter den Kulissen keine Spur.
Und so gelingt es den Behörden, über Mario Cerona auch an seinen Boss zu kommen. Den Verwandten, der eigentlich in Holland lebt, aber der in den Jahren 2013 und 2014 immer wieder in Italien zu Besuch ist. Raffaele Imperiale. Über den sammeln die Ermittler nun immer mehr Informationen.
Der Vater von Raffaele Imperiale war Bauunternehmer aus Neapel. Mit dem Geld seines Vaters eröffnete Imperiale in Amsterdam mehrere Coffeeshops. Über den Marihuana-Verkauf kommt er in den Kontakt mit der Drogenszene und mit dem Amato-Clan. Imperiale wird klar, wie viel Geld er mit dem illegalen Drogenhandel verdienen kann und steigt beim Amato-Clan ein.
Es gibt aus dieser Zeit Ermittlungsakten, die unter anderem unseren ARD-Kolleginnen vom Mitteldeutschen Rundfunk vorliegen. Darin wird beschrieben, dass Imperiale seine Bande wie ein Unternehmen geführt hatte. Da gab es Buchhalter, Personalchef, Lagerarbeiter und Fahrer. Klare Sätze für die Löhne, 8.000 Euro gab es für den Transport von Bargeld, 20.000 bis 25.000 für eine Fuhre Kokain. Und das Ganze, also Einnahmen, Ausgaben, wurde dann fein säuberlich in einer Excel-Tabelle notiert.
In dieser Zeit lernt Imperiale übrigens auch einen der Diebe des Van Gogh-Einbruchs kennen, nämlich Oki Durham. Ihr erinnert euch, Oki, der beschreibt Imperiale ja im Interview ungefähr so.
Very disciplined.
Ein sehr disziplinierter, gut aussehender, seriöser, netter Typ. Nice guy.
Um 2012, 2013 rum wird es für Imperiale dann aber zu heiß in Europa. Er weiß, dass ihm die Guardia di Finanza auf der Spur ist. Er setzt sich zuerst nach Südamerika ab und flüchtet von dort dann weiter nach Dubai.
Und das ist clever, denn die Vereinigten Arabischen Emirate haben kein Auslieferungsabkommen mit den Niederlanden. Sicherheitshalber lebt Imperiale dort trotzdem unter dem falschen Namen Antonio Rocco.
Er macht es sich in einer Luxusvilla bequem, Geld spielt ja schließlich keine Rolle. Sein ehemaliger Handlanger Mario Cerona hat allerdings weniger Glück. Er wird vor der Flucht von den italienischen Behörden gefasst. Und schon nach ein paar Wochen in Untersuchungshaft legt er ein komplettes Geständnis ab.
Die Drogengeschäfte, die Kapitalgeschäfte und die zwei gestohlenen Van Goghs.
So, und den nächsten Abschnitt, den finde ich wirklich so wild. Also, es geht damit los, dass die Staatsanwältin Mara, die beschreibt das in dem Interview wirklich sehr herrlich, sie ist im Verhör mit Mario Cerona. Er erzählt ihr von diesen gestohlenen Van Goghs und sie muss das erstmal gegenchecken, die ist total perplex. Macht es dann auch und merkt, okay, ja, es gab 2002 diesen Einbruch, okay, die Bilder wurden noch nicht gefunden und okay, es sind die zwei Bilder, die er auch wirklich beschreibt.
Also check, check und check.
Jo.
Von seinem Luxusversteck in Dubai aus lässt Raffaele Imperiale dann am 29. August 2016 in einem Brief an Staatsanwältin Mara mitteilen, ja, stimmt alles. Ich habe die Bilder damals gekauft, natürlich vor allem, weil ich die Kunst so liebe und die Gemälde schützen wollte. Und na klar, ich verrate euch, wo sie sich befinden, wenn ich dafür ein vermindertes Strafmaß in Italien bekomme. Funktioniert durch Artikel 74 Absatz 7 des italienischen Betäubungsmitteldekrets.
Perfekt, wer kennt es nicht?
Das besagt nämlich, wenn ein Mitglied einer kriminellen Vereinigung nach Verhaftung zur Rückerlangung von Wertmitteln aus dem Besitz der kriminellen Vereinigung sorgt, dann gibt es vermindertes Strafmaß. Ein bisschen Bürokratie ist auch in Italien.
Absolut, aber bottom line, du sagst uns, wo irgendwelche Bilder versteckt sind oder wo irgendwelches Geld liegt und dafür kriegst du dann weniger Haft.
Genau.
Und die italienischen Behörden, die lassen sich darauf ein. Statt 18 Jahren Gefängnis, unter anderem für schweren Drogenhandel und illegalen Waffenhandel, soll Imperiale nur zu 9 Jahren Haft verurteilt werden. In Abwesenheit, denn er versteckt sich ja immer noch in Dubai.
In der Zwischenzeit werden in Italien aber schon mal ungefähr 20 Millionen Euro aus dem illegalen Vermögen von Imperiale sichergestellt. Dabei geht es um Villen, Bauernhöfe mit Feldern, Apartments, Schmuck, Autos, naja, und so weiter.
Ein richtig fetter Schlag für die Anti-Mafia-Einheit der italienischen Behörden.
Ja, und auch Imperiale selbst, machen wir es kurz. Im August 2021 wird er von Interpol in Zusammenarbeit mit der Polizei von Dubai verhaftet. Ein ganz so sicherer Verbrecherhafen, wie er dachte, ist Dubai dann doch nicht gewesen.
Ist ja irgendwie auch mal schön zu hören, wenn ja sonst eher Negativschlagzeilen aus der Region kommen in der Sache.
Mit Imperiale zusammen wird auch Raffaele Mauriello, sein engster Vertrauter, verhaftet. Der soll für die Planung und Ausführung von Morden und Attentaten verantwortlich sein. Beide sitzen mittlerweile in Italien im Gefängnis. Und Imperiale wird doch nicht nur zu 9 Jahren verurteilt, sondern zu 15 Jahren.
Und sag mal, Lenore, ich habe gelesen, dass Imperiale dem italienischen Staat noch eine Insel verkaufen wollte, um eine geringere Strafe zu bekommen.
Genau, so eine künstliche in Dubai, die er gekauft hatte. Aber auf den Deal sind die Behörden nicht eingestiegen. Die Insel wurde einfach mal beschlagnahmt.
Kannst du dir echt nicht ausdenken.
So, und lass uns jetzt aber mal zurückkommen zu den beiden gestohlenen Van Gogh-Gemälden Meeresansicht bei Scheveningen und Kirche in Nünen. Die wurden ja bei der Hausdurchsuchung im Jahr 2016 bei Imperiales Eltern in Castellammare di Stabia gefunden, versteckt hinter einer geheimen Spiegeltür.
Am Ende der letzten Folge hattet ihr ja schon gehört, dass Nienke Backer, die Kuratorin des Van Gogh-Museums, im September 2016 einen Anruf von der niederländischen Polizei bekommen hat.
Wir konnten Frau Backer leider für kein Interview treffen, aber wir haben schriftliche Aussagen von ihr zu dem Vorgang in Interviews aus unserem Archiv lesen können. Deshalb schlüpft unsere Redakteurin Susanne mal kurz in die Rolle von Nienke Backer.
Ich bekam die Anweisung, am nächsten Tag nach Neapel zu reisen.
Mir wurde nicht gesagt, worum es geht, aber ich hatte einen Verdacht. Ich packte alle meine Unterlagen zu den beiden gestohlenen Van Goghs ein. Auf dem Flug dachte ich noch, hoffentlich sind sie gut geschützt gewesen, hoffentlich sind sie gut erhalten.
In Neapel wird Nienke Bakker direkt auf das Polizeirevier gebracht, wo Mitglieder der Guardia di Finanza sie in einen Raum bringen. Auf dem Tisch liegen blau-weiße Decken und darauf zwei Bilder.
Ich wusste sofort, dass das die Bilder aus dem Museum sind. Aber ich nahm mir ein paar Minuten, um sie zu begutachten, um sicher sein zu können. Alle standen um mich rum und warteten darauf, dass ich es aussprach. Dann sagte ich, sie sind es.
Der ganze Raum bricht in Jubel aus. Auch Nienke Bakker laufen ein paar Tränen die Wange runter.
Ich war überrascht, dass sie in so gutem Zustand waren. Dann sah ich den Schaden an der unteren linken Ecke bei der Meeresansicht. Ein Stück des Bildes war rausgebrochen. Ich war trotzdem froh und erleichtert, dass es der einzige größere Schaden war.
Einige Wochen später werden die Van Goghs bei einer großen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt und für 3 Wochen im Nationalmuseum Capodimonte in Neapel ausgestellt. Auf Fotos sieht man, wie der damalige Direktor des Van Gogh-Museums, Axel Rüger, lächelnd zwischen den beiden Gemälden posiert. Die stehen ohne Rahmen auf 2 Staffeleien. Links und rechts werden sie bewacht von 4 sehr grimmig dreinschauenden Beamten der Guardia di Finanza in strenger, dunkler Paradeuniform und mit grünen Baretts auf den Köpfen. Am Ende ist diese Pressekonferenz auch eine Form der Machtdemonstration. Der damalige Museumsdirektor Axel Rüger ist auf jeden Fall unglaublich glücklich. Das hört ihr gleich in Ausschnitten aus einem Telefoninterview, das er am 2. Oktober 2016 mit unseren Kolleginnen von WDR 2 geführt hat.
Ich habe sie gesehen vor 2 Tagen. Es war am Freitag die Pressekonferenz in Italien, wo die Bilder präsentiert wurden. Ich habe sie also da auch inspizieren können. In den letzten 10 Jahren immer wieder gehofft. Es gab auch ab und an dann mal Hinweise, manchmal auch falsche Hinweise. Es haben auch Leute versucht, uns zu betrügen mit Hinweisen. Also es hat eigentlich immer schon irgendwie mindestens im Hinterkopf gelebt. Und wir haben natürlich schon die Hoffnung nie aufgegeben, die stirbt nun mal zuletzt.
Und besonders enthusiastisch antwortet er dann noch auf die Frage, wie denn gefeiert wurde, ob es ordentlich Shampoos gab.
Ja, ganz sicher. Ich war ja selber in Italien, als die Neuigkeiten nach draußen gebracht wurden. Also wir haben es da unten mit Prosecco tun müssen. Aber bei uns im Büro waren natürlich auch alle unglaublich glücklich. Das ist ein wahnsinnig emotioneller Moment. Und das, also wenn einem das überhaupt einmal im Leben passiert, ist es ja schon viel.
Und nach der emotionalen Prosecco-Party in Italien ist es Anfang 2017 dann soweit, die Gemälde kehren ins Van Gogh-Museum zurück. Bei meiner Reportagereise nach Amsterdam dieses Jahr wollte ich mich natürlich auch davon überzeugen, ob die Bilder denn da auch immer noch hängen. Und deshalb nehme ich euch nochmal mit nach Amsterdam. Hier hört ihr jetzt schon den Eingangsbereich vom Museum im Hintergrund. Es ist eine große, verglaste Eingangshalle mit viel Wachpersonal, 2 Ticketkontrollen und Drehtüren. Wenn ihr auch mal in das Van Gogh-Museum wollt, dann, Profi-Tipp, reserviert euch unbedingt vorher Tickets und einen Zeitslot, denn an der Tür bekommt ihr keine Tickets mehr.
Also sicherheitstechnisch alles im Lot?
Definitiv. Und im Museum selbst auch alles sehr unaufdringlich, was die Sicherheitstechnik angeht. Also klar, hier und da sind die Kameras offensiver angebracht als jetzt vor dem Raub. Aber es ist jetzt nicht wie im grünen Gewölbe in Dresden mit diesen Luftschleusen, die es da gibt. Da gab es ja vor 6 Jahren diesen krassen Juwelenraub, haben wir euch in Staffel 1 erzählt. In Amsterdam geht es zum Glück ein bisschen entspannter zu. Die Geschichte des Museums, die ist übrigens auch mega spannend. Den Grundstock für die Sammlung hat damals die Witwe von Vincents Bruder, Theo, gelegt, nämlich Johanna van Gogh Bonger. Die hat viele der Werke von Vincent im Familienbesitz behalten und konnte die wiederum an ihren Sohn weitergeben, der dann 1960 die Van Gogh Stiftung gegründet hat. Und 1973 mit der Sammlung das neue Van Gogh Museum im Grunde komplett ausstatten konnte.
Ja, und fairerweise muss man sagen, dass Johanna Bonger überhaupt dafür verantwortlich ist, für diesen ganzen Van Gogh-Hype. Ne? Also, dass Van Gogh überhaupt so ein berühmter Künstler geworden ist,
Wir erinnern uns, Vincent ist 1890 mit 37 Jahren ja verarmt gestorben, hatte so ziemlich genau ein Bild zu Lebzeiten verkauft. Und Johanna hat dann nach seinem Tod angefangen, überhaupt einige der Bilder zu verkaufen und auch die Briefe zwischen Theo, also dem Bruder, und Vincent zu veröffentlichen. Und so ist diese ganze Geschichte und dieser Mythos um Vincent erst irgendwie angestachelt worden. Und dann in den 80er Jahren durch den Boom am Kunstmarkt sind die Preise dann in exorbitante Höhen geschossen.
Und falls ihr euch noch mehr für Vincents Leben und auch den Handel mit seiner Kunst interessiert, dann kann ich euch nur wärmstens den Podcast Finding Van Gogh von unserem Kollegen Johannes Nichelmann ans Herz legen. Ganz großartig produziert, packen wir euch auch einen Link in die Shownotes.
Und jetzt aber rein ins Van Gogh Museum.
Ja, pass auf, ich bin als erstes gar nicht zu den beiden Bildern gegangen, sondern ich bin erstmal zur Einbruchsstelle nochmal gegangen, nur eben diesmal von drin.
Ich stehe jetzt an dem Fenster, durch das die Diebe damals rein und wieder rausgekommen sind. Und ich klopfe mal gegen. Es klingt sehr dumpf, dementsprechend ist davon auszugehen, dass es kein normales Glas, sondern ein besonderes Sicherheitsglas ist. Es ist eben auch im Treppenhaus ein Security an mir vorbeigegangen. Es sind mehrere Kameras hier installiert. Ich glaube, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass ich im Moment auch beobachtet werde. Von hier bis zu der Stelle, an der sie die Leiter angelegt hatten, damals sind es vielleicht 20 Meter, 25 Meter maximal über ein Flachdach. Sehr schnell, sehr gut zu erreichen. Und in die Galerie sind das dann wirklich nur ein paar Schritte weiter. Irre Vorstellung.
Nachdem mich dann noch ein weiterer Security im Vorbeigehen so ein bisschen komisch angeguckt hat, bin ich dann auch weiter in die Ausstellungsräume.
Und die beiden Gemälde, also haben die nun einen besonderen Platz?
Nope. Die hängen im ersten Stock und wenn man den Rundgang wie geplant, also nach Van Goghs Lebensabschnitten macht, dann klar hängen die relativ am Anfang, ne? Frühphase hatten wir darüber gesprochen. Aber die beiden Bilder hängen gegenüber von den berühmten Kartoffelessern von Van Gogh. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Leute da viel länger stehen bleiben, als jetzt an der Meeresansicht von Scheveningen und der Kirche von Nuenen. Da sind die relativ schnell vorbeigegangen.
Ja, aber also andererseits, wenn sie die ganze Geschichte, also mit der italienischen Mafia und der Geheimtür hinterm Spiegel kennen würden, dann wüssten sie schon, wie spannend diese beiden Bilder sind. Mhm. Und würden da möglicherweise auch länger stehen. Zumindest im Audioguide würde ich die Geschichte erzählen, wenn ich so im Museum verantwortlich wäre.
Total.
Jetzt ist es ja so, dass das Bild Meeresansicht bei der Flucht vom Dieb Oggi beschädigt wurde. Also passiert ist das bei diesem Sturz vom Dach. Am unteren linken Rand ist ein Stück, so etwa 10 Quadratzentimeter, rausgebrochen. Bist du ganz dicht dran? Konntest du die Stelle erkennen?
Mhm. Ganz ehrlich, ich habe mir eingebildet, ja. Aber auch nur, weil ich es wusste. Also ich glaube, sonst würde das niemandem auffallen.
Also hat die Restaurierungsabteilung und nicht nur die ganze Arbeit geleistet.
Absolut.
Um diese herausgerissene Ecke zu ersetzen, haben Expertinnen der Northwestern University in Chicago nämlich eine Scan-Technik verwendet, um die Dicke der Farbe rund um diese abgebrochene Stelle und diese Konturen des fehlenden Teils zu messen. Dann wurde es mit einem früheren Foto des Bildes verglichen, um das Relief der Oberfläche genau zu bestimmen. Und dann wurde dieses fehlende Stück mit einem 3D-Drucker nachgebaut. Die Füllung wurde dann von einem Restaurator an das Gemälde angesetzt. Und um sicherzugehen, dass es wirklich perfekt zu dem ursprünglichen Pinselstrichen passt, wurde eine letzte Retusche per Hand vorgenommen. Et voilà, als wäre nichts gewesen.
Tja, als wäre nichts gewesen. Das trifft es tatsächlich ziemlich gut, weil mein Eindruck ist auch, das Museum scheint das Thema einfach abhaken zu wollen. Ich habe halt auch mehrere Anfragen an das Museum geschickt für ein Interview, aber es kam immer Absagen mit Begründungen, die, ja, wir haben keine Zeit dafür. Also ich verstehe das bei einer spontanen Anfrage, aber wir reden hier über eine Kommunikation über mehrere Monate, wobei fairerweise mir gegenüber waren sie immer noch ein bisschen freundlicher als zum Beispiel gegenüber Oggi.
Du hast ja auch kein Gemälde gestohlen. Also.
Ja, aber er hatte dem Museum ja auch angeboten, bei der Suche zu helfen. Mhm. Und darauf sind die null eingestiegen und wirkten auch im Nachgang noch sehr angesäuert. Axel Rüger, der damalige Direktor des Van Gogh Museums, der hat in einem Interview über Oggi gesagt, die letzten 14 Jahre waren eine Achterbahnfahrt zwischen Hoffnung, Enttäuschung und Qual. Und die ganze Zeit sitzt dieser Mann auf den Informationen zu dem Diebstahl und sagt keinen Ton.
Das Museum ist das Opfer hier und ich würde ein anderes Verhalten von jemandem erwarten, der wirkliche Reue zeigt.
Ja, aber genau da habe ich meine Zweifel. Bereut Oki seine Tat?
Ja, und um das herauszufinden und zu erfahren, wie Okis Leben heute aussieht, nehme ich euch jetzt nochmal mit in die Wohnung von Kunstdetektiv Arthur Brandt in Amsterdam. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich fast 3 Stunden Interview mit Oki aufgezeichnet. Für den letzten Abschnitt hole ich dann unseren Gastgeber Arthur dazu. Wenn ihr schon länger bei Kunstverbrechen dabei seid, dann kennt ihr Arthur Brandt natürlich, vor allem aus unserem Fall um die geschmuggelten Thorax-Statuen.
Hitlers Hengste, Staffel 1.
Richtig. Aber weil es so schön ist und quasi das erste Mal ja auch, dass Arthur und ich uns live und in Farbe treffen, darf er sich jetzt auch nochmal vorstellen.
Ja, mein Name ist Arthur Brandt. Ich wohne in Amsterdam, Niederlande und man nennt mich Kunstdetektiv.
Kunstdetektiv ist Arthur zwar erst seit so 2004, 2005 rum. Den Diebstahl der 2 Van Goghs, den hat er 2002 aber natürlich trotzdem mitbekommen.
Wie erinnerst du dich an den Tag, als die Nachrichten rauskamen?
Nicht genau an dem Tag. Was ich mich noch erinnere, ist, da gab es eine Woche. Einige Tage vorher hat man einen Einbruch in ein Museum in Den Haag. Da hat man die portugiesische Königsdiamanten gestohlen. Und einige Tage später diesen 2 Van Goghs. Und das war ja nicht der beste Woche für ein Museum in Holland.
So, und jetzt wird's spannend, denn ich habe sowohl Arthur als auch Oki unabhängig voneinander gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. Und ihr werdet gleich merken, die setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Also, wir sind im Jahr 2013 und...
I'm in jail for the money of the Van Gogh Museum.
Ich saß im Gefängnis wegen versäumter Strafzahlungen an das Van Gogh Museum.
I'm in a weekend out, you know. And I walk through the Base Hofstraat, where I just sit very...
Als ich an einem Wochenende Freigang habe, gehe ich in der Nähe vom Museum in die Pieter de Hofstraat, diese Luxus-Shoppingstraße. Und auf einmal tippt mir jemand von hinten auf die Schulter.
And all of a sudden, somebody touched my back and I turn around. And it's him.
Es ist Arthur und er fragt, says, ob ich weiß, wer er ist.
Can I talk to you, Oki? Do you know who I am? And we almost faced it, so like this. I said, yes, of course I know who you are.
Ich sag klar.
So what do you want?
Was willst du?
And we started talking about the next.
Und dann fangen wir an zu quatschen. Ich weiß nicht mehr worüber. Kunst halt und die Bilder, bla bla bla.
And he said something of if you know something, or call me.
Und er sagt, wenn du was weißt, ruf mich an.
And he gave me a number.
Said, dann gibt er mir seine Nummer und ich bedanke mich.
A true number, you know, I'm gonna call.
Ich gehe weg und schmeiß die Nummer erstmal in den Müll. Netter Typ, aber naja.
And then I went back to that same day I went back to jail.
Zurück im Gefängnis sehe ich dann ein paar Wochen später im Fernsehen diese Doku-Reihe Kunstdetektiv mit Arthur.
He started called Kunstdetektiv. He's being followed, how he brings back art.
Er wird da begleitet und es wird gezeigt, wie er Kunst zurückbringt. Und ich denke mir, okay, der Typ scheint doch cool zu sein. Er redet mit ein paar Jungs, die werden nicht verhaftet, die Bilder kommen zurück. Also sind die Kriminellen zufrieden, die Polizei auch, das Museum, alle.
Okay, und jetzt hören wir uns die ganze Geschichte nochmal aus der Perspektive von Arthur an. Als kleine Background-Info, Arthur will zu dieser Zeit die Van Goghs auch gerne finden. Oki hatte aber dem Museum ja angeboten, bei der Suche zu helfen, um so eventuell aus seinen Schulden rauszukommen. Und da sollte ihm natürlich jetzt auch niemand in die Quere kommen. Deshalb hört Arthur von einer Quelle, Oki habe eine Drohung gegen ihn ausgesprochen. Die Lage ist also, gelinde gesagt, angespannt.
Ich war mit jemandem, wir saßen in einem Restaurant in der Nähe vom Van Gogh Museum und ich hatte es schon 2 Jahre versucht, Oki zu kontaktieren, aber er hat niemals geantwortet. Und da sah ich ihm, es war abends, sah ich ihm langslaufen, sag mal so, in Richtung von Van Gogh Museum. Und ich dachte, mein Gott, geht er wieder? Und dann bin ich rausgerannt und da habe ich ihn angesprochen, habe ich ihm gesagt, weißt du, wer ich bin? Hat er gesagt, ja, das weiß ich. Und da habe ich gesagt, du hast mich bedroht. Ich höre von meiner Quelle, dass du mich bedrohst. Und er hat gesagt, das mache ich, das habe ich nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, hast du doch. Man muss, wenn man dich bedroht, muss man in diesem Welt, kann man nicht weglaufen. Weil wenn du einmal weglaufst, dann da hat er gesagt, nein, aber ich sage, okay. Und da haben wir geredet und dann habe ich gesagt, sitzt du wieder im Knast? Er hat gesagt, ja, weil er hatte einen Tag Ferien, wie sagt man das?
Freigang.
Aber er saß wieder im Knast und da habe ich gedacht, ich denke schon, dass es dieses Mal war, dass ich ihm gesagt habe, okay, warum hörst du nicht auf damit? Du bist jetzt, weiß ich viel, mitten 40 damals, du hast Kinder und du gehst von Knast nach Knast. Und da hat er gesagt, ich bin schon aufgehört. Ich sitze jetzt noch im Knast, weil ich die, ich muss noch 300.000 Euro bezahlen an Franz Koch Museum und ja, das Geld habe ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, wenn du aufgehört hast, vielleicht wäre es toll, wenn du jetzt mich helfst, um Stücke zurückzuholen. Du hast die Kontakte. Da hat er gesagt, bist du blöd? Ich bin doch kein Polizist. Da habe ich gesagt, ich will auch nicht, dass du die verratest, diese Leute. Ich will nur, dass wenn ich einen Namen habe von einem Krimineller, der vielleicht ein Grab des Van Gogh oder etwas anderes besitzt, du gehst hin und sagst ihm, guck, ich bin Oki, ich kann dir erzählen, dass es besser wäre, wenn Arthur weiß, dass du ihn hast, dann weiß die Polizei das. Und du kannst es nicht verkaufen, du bekommst eine hohe Strafe. Vielleicht wäre es besser, wenn du es zurückgibst. Und diese Leute sind nicht die Diebe. Das sind immer Mafia-Bossen oder so weiter, die vielleicht so ein Stück bekommen haben durch einen Drogendeal oder so etwas. Und die brauchen so ein Gemälde gar nicht. Die wissen gar nicht, was damit zu tun. Und Oki kann diese Leute erklären, vielleicht ist es besser für dich, um jetzt Schluss zu machen damit, um jetzt mit Arthur zu reden und vielleicht dazu beizutragen, dass diese Gemälde zurückkommt.
Also, wie gesagt, ein bisschen andere Schwerpunkte. Aber im Ergebnis, die beiden arbeiten seitdem immer mal wieder zusammen.
Aber hast du mal ein Beispiel für diese Zusammenarbeit? Also wo hat es funktioniert?
Mhm, klar. Ist allerdings wirklich Stoff nochmal für eine eigene Kunstverbrechen-Folge. Deswegen spare ich mal die ganzen Details aus und sage nur so viel. Das Jahr war 2020 und es ging wieder um einen Van Gogh-Diebstahl.
Ich habe erst gedacht, es war Oki, aber er war es nicht. Er saß im Krankenhaus diese Nacht. Damit gesagt, okay, du hast zwei geklaut, wenn du mir hilfst, diesen zurückzubekommen, dann steht es 2-1, aber dann sagen wir, dann machen wir das quitt. Am Ende hat er ein kleines Teil daran gehabt, ja, weil es gab ein, nicht der Dieb, aber dieser Verkauf wurde geklaut und am Ende saß jeder im Knast, der Dieb, der Käufer und so weiter. Aber der Käufer wollte nicht sagen, das war ein Drogenhändler, wollte nicht sagen, wo es war. Und da kam jemand zu mir und da hat dieser Junge mich angerufen und hat gesagt, ich weiß, wo dieses Gemälde ist und der Besitzer, der jetzt im Knast sitzt, ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Ich kann nicht sagen, welche Rechnung das war, aber das war etwas Persönliches. Und der hat es damals zurückbringen wollen und dann habe ich Zustimmung bekommen von der Polizei, von das Gesetz. Sie haben gesagt, wir wissen, dass er nicht dabei war, nicht mit dem Raub, nicht mit dem Verkauf, so er kann das zurückbringen. Und da hat er gesagt, ich will das zurückbringen, aber bist du da sicher, dass man mich nicht verhaftet? Und ich habe gesagt, warum sollen wir dich verhaften? Weil ich habe schon Zustimmung, du warst nicht daran beteiligt. Die anderen sitzen schon im Knast. Aber dann hat er es doch nicht vertraut. Und dann habe ich Oki angerufen und ihm gesagt, Oki, vertraust du mich? Du bist mein Erzfeind. Das ist ja. Und da habe ich gesagt, kannst du das mal einsprechen? Und er hat gesagt, wofür ist das? Da habe ich gesagt, das sage ich dir nicht. Da hat er eingesprochen, hallo, ich weiß nicht, wer du bist, worüber es geht, aber wenn Arthur sein Wort gibt, dann stimmt das. Und er ist mein Feind und das heißt etwas, wenn ich das sage.
Aber Feind oder Freund?
Feind. Wir sind Freunde, aber vorher waren wir Feinde. Er war der Kunstkriminell, ich war der Kunstdetektiv. Er hat dann das eingesprochen, da habe ich nach diesem Jungen geschickt und da hat er gedacht, wenn Oki sagt, dass er okay ist, dann muss er okay sein. Weil Oki ist ein Kunstdieb, wenn er sagt, dass der Kunstdetektiv sein Wort hält, dann wird es. Und am Ende haben wir es so zurückbekommen.
Das heißt, also Okis großer Wert liegt in diesem Fall bei seiner Street Credibility, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man ja sagen.
Yep, und dazu jetzt mal ein Power-Statement von Oki für den Fall, dass jemand wie Arthur random zu einem Kriminellen gehen würde.
Let's say he knows a name.
Stell dir vor, er kennt einen Namen und geht einfach zu dem Typen und sagt, hey, dein Name wurde erwähnt.
Two things can happen.
Dann können zwei Sachen passieren.
Say, fuck off.
Er sagt, verpiss dich oder du wirst erschossen.
Get shot.
Und natürlich sind seine Kontakte viel wert. Er ist zwar selber nicht mehr aktiv, kennt aber immer noch viele Menschen im kriminellen Milieu. Hier kommt dazu Power Statement Nummer 2 von Oki.
And, I always make a joke.
Ich mache meinen kleinen Witz.
What Arthur does in
Wofür Arthur 10 Jahre Ermittlungen braucht, schaffe ich in 3 Stunden auf WhatsApp.
It's true,
das stimmt echt.
It's really true.
Ja, oder um es mit Arthurs Worten zu sagen.
Geraubte Kunst findet man nicht bei einem Fahrer. Die findet man im kriminellen Milieu. Und ja, dann braucht man Leute, die diese Leute kennen. Und um damit zusammen zu arbeiten, ist perfekt okay. Okay hat seine Sache gemacht, dafür ist er bestraft in der Vergangenheit und er hat auch niemand ermordet oder so etwas. Er ist ein Dieb. Er ist ein guter Kerl, aber hat sehr schlechte Dinge gemacht. Aber jetzt, wenn er anbietet, um jetzt zu helfen, dann wäre das doch blöd, um zu sagen, nein, das machst du nicht, weil vor 20 Jahren hast du etwas geklaut.
Klar, das ergibt total Sinn, aber er hat ja nicht nur einmal vor 23 Jahren was geklaut. Und da frage ich mich grundsätzlich, wie kann Arthur Oki vertrauen?
Ja, ich sag mal so, das war am Anfang wohl auch für Arthur echt ein Problem.
Ich dachte erstmals, Oki will nur mein Freund sein, um rauszufinden, was ich so weiß. Vielleicht ist er noch immer aktiv. Das war natürlich meine erste Gedanke. Da habe ich gesagt, okay, ist es 100% sicher, dass du jetzt Schluss gemacht hast? Da hat er gesagt, ja. Und da habe ich gesagt, wie kannst du das beweisen? Und da hat er gesagt, sehr einfach. Und ich dachte, wie kann man das so etwas einfach beweisen? Da hat er gesagt, guck mal, Arthur, ich sitze mit dir auf einer Terrasse. Wenn ich noch im Geschäft wäre, dann hätten andere Kriminelle mich gesehen und die kennen dich. Und die hatten gesagt, okay, du verrätst uns. Weil du sitzt, die denken, dass ich auch ein Polizist bin. Am wenigsten ein halber Polizist. Und ein Krimineller kann nicht zusammensitzen mit jemandem, der mit der Polizei zusammenarbeitet. Weil dann denken seine Kollegen, seine Freunde, dass er ein Spezialist ist. Und dann wusste ich, okay, hat recht. Er kann nicht mit mir sitzen, wenn er noch aktiv wäre.
Okay, und was macht Oki jetzt, also wenn er das, was er nach eigener Aussage am besten kann, nämlich stehlen, nicht mehr macht?
Wenn Oki nicht gerade Arthur beim Lösen von Kunstdiebstählen hilft, hält er sich mit unterschiedlichen Jobs über Wasser. Der Reichtum von früher, der ist längst Geschichte. Er bekommt wohl immer mal Geld zugeschickt von alten Kollegen, so als kleine Aufmerksamkeit und um der alten Zeiten willen, aber halt eher so kleinere Beträge. Er hat außerdem ein Buch geschrieben, bei dem man natürlich hofft, dass es noch in mehrere Sprachen übersetzt wird und er damit ein bisschen Geld verdienen kann. Und auch ganz interessant, seine Tochter ist eine professionelle Sängerin und da sagt er selber, vielleicht wird er mal ihr Manager oder ihr Fahrer, so ganz genau weiß er das selber auch noch nicht.
Ui, also klingt jetzt nicht nach einem super Businessplan. Wie war dein Eindruck? Bleibt er sauber?
Ach, ich finde das voll schwierig einzuschätzen, aber Kunstdetektiv Arthur Brandt, der glaubt ihm zumindest, dass er sauber bleibt und der sagt, es ist tatsächlich auch so eine Altersfrage, Gangsterrente sozusagen.
All diese Kriminelle, die ich kenne, die einige sind Informanten von mir, aber ich kenne diese Leute und die meisten, 9 von 10, die sagen, ich hätte das niemals machen sollen. Die sind 50, 55, die haben 20, 30 Jahre im Knast gesessen, Freundinnen sind weggegangen, Frauen, Kinder, ihre Freunde sind ermordet worden. Und für was? Für 10 Rolexen und 10 BMWs? Und die meisten, die hätten das niemals wieder gemacht. Aber das weiß man nicht am Anfang. Das weiß man erst am Ende.
Ja, und ich bin dann mit meinem Interview auch am Ende. Es war wirklich intens. Wir haben, wie gesagt, über 3 Stunden durchgeredet. Ich möchte ganz zum Abschluss aber noch 2 Sachen von Oki wissen. Das erste ist eher praktischer Natur.
The second last question, what is your advice?
Vorletzte Frage. Was ist deine Empfehlung für Museen oder Leute, die Kunst besitzen, um ihre Werke zu schützen?
To secure it.
Book me.
Buch mich.
And, I come to your place and,
ich komme zu dir und zeig dir, was du brauchst. Ernsthaft.
You don't have to be scared that I do burglaries.
Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich bei dir einbreche. Ich brauche nicht vorher in deinem Haus gewesen zu sein, um meinen Weg reinzufinden.
I have to come into your house. I don't need that.
And what is your advice for?
Und was ist deine Empfehlung an Kunstdiebe?
Don't do it.
Lass es bleiben. Ihr kriegt nur Kopfschmerzen davon. Ich hatte die letzten 20 Jahre deswegen Kopfschmerzen.
Und das zweite und damit ja auch wirklich die letzte Frage: Hat er die gestohlenen Van Goghs nochmal besucht?
Have you ever visited the paintings again?
Nein.
No. I got an official signed letter.
Ich habe einen offiziellen Brief zu mir nach Hause bekommen, in dem drin steht, dass ich nie wieder einen Fuß ins Van Gogh Museum setzen darf. Nie wieder.
Do you want to visit them?
Würdest du sie gerne wiedersehen?
I could live without not seeing them.
Ich könnte damit leben, sie nicht nochmal zu sehen. Aber klar, es hätte was, sie nochmal zu besuchen. Es würde die Geschichte rund machen.
It would make the story complete. I call them my babies.
Ich nenne sie meine Babys.
After all that happened.
Nach all dem, was passiert ist, bereust du, dass du die Bilder gestohlen hast?
Do I sound like I regret?
Klinge ich so, als würde ich es bereuen?
Ui, also nach wirklicher Reue klingt es nun für mich wirklich überhaupt nicht. Und dazu die, irgendwie diese kriminellen Hybrisse kriege ich ja Puls, wie du weißt. Aber gut, ich glaube, hier geht es auch ein bisschen mehr um sein Image so, ne? Als Bad Boy, das er einfach pflegen möchte.
Ja, denke ich auch. Und ich finde, an dieser Stelle müssen wir auch nochmal kritisch ansprechen. Wir wollten Oki hier in den Folgen nicht glorifizieren. Es war für uns einfach eine seltene Gelegenheit, bei einem Kunstverbrechen Einbruchsfall mit dem Dieb sprechen zu können. Und in diesem Fall ja nicht nur mit einem Gelegenheitsdieb, sondern wirklich mit einem, ich sag mal, professionellen Dieb.
Und die Geschichte auch mal aus dieser Perspektive zu hören, ist eine Herausforderung, aber eben auch ein Gewinn.
Wir hoffen sehr, dass es auch für euch spannend war.
Und hoffentlich hat euch das Ende davon abgehalten, die Tipps aus den ersten beiden Episoden umzusetzen.
Ja, bitte. Beim nächsten Kunstverbrechenfall wird es auch um einen Diebstahl gehen. Um den einer Bronzestatue. Von dieser Figur wurden zwei Abgüsse gemacht. Eine stand bis vor gar nicht allzu langer Zeit im Garten unserer Kunstverbrechenhörerin Stefanie. Der andere Guss stand vor der Villa von Josef Goebbels.
Was es mit dieser Statue auf sich hat und was Stefanis Familie damit zu tun hat, das hört ihr nächste Woche bei uns im Podcast.
Dann erscheinen direkt alle Folgen zu diesem Fall in der ARD-Audiothek.
In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich, wenn ihr von uns erzählt und Kunstverbrechen weiterempfehlt. Und schreibt uns gerne euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de und lasst uns, wo ihr könnt, Bewertungen und Kommentare da. Dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast.
Dafür natürlich auch dieses Mal schon jetzt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss. Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia ist ein True Crime Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Redaktion bei dieser Folge hatten Susanne Birkner, Alexandra Friedrich und Juliane Bergmann.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Ekaterina Schurygina.
Die Übersetzungen von Oki wurden von Kailas Mahadevan gesprochen.
Um die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen kümmern sich Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle beim NDR und in der ARD, die uns bei Kunstverbrechen unterstützen. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören und Mitfiebern. Unser Podcast-Tipp in dieser Folge ist Tatort Geschichte. Denn auch die Geschichte ist voll mit spannenden True-Crime-Fällen. Unsere BR-Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand von Tatort Geschichte erzählen euch im Podcast zum Beispiel vom jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war. Hört doch mal rein. Die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatort Geschichte gibt es in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch bei uns in den Shownotes.